Auf Kurs trotz Gegenwind. Das ist unser erstes Thema in der neuen Serie Auf Kurs. Es geht um den Titusbrief und alles, was darin steht. Wir werden den ganzen Titusbrief durchgehen. Ein kurzer Brief mit 3 Kapiteln in 6 Themen eingeteilt. Heute also Teil 1 und das Beispiel von Stefan zu Beginn, das hat mich natürlich als Radfahrer direkt abgeholt. Ich kann mich sehr gut an Radtouren erinnern, wo der Wind mir so stark entgegenstand, dass man wirklich das Gefühl hat, man fährt so einen ganz steilen Berg hoch und es macht wirklich keinen Spaß. Andersherum natürlich, wenn man dann die Richtung wechselt und in die andere Richtung fährt, super cool. Da habe ich meine Höchstgeschwindigkeit aufgestellt mit starkem Gegenwind im Rücken an der Küste an Holland. Fantastisch. So ist das Leben. Es gibt Zeiten, wo wir mit dem Wind unterwegs sind, wo uns alles leicht fällt. Es gibt Zeiten, wo wir gegen den Wind unterwegs sind, wo es super anstrengend ist und sehr, sehr mühsam, irgendwie so auf Kurs zu bleiben. So ähnlich hat das mal jemand erlebt, der vor langer Zeit gelebt hat. Ernest Shackleton. Ich stelle ihn euch mal kurz vor. Er war ein sehr abenteuerbegeisterter Mann, hat vor langer Zeit gelebt. Hier seht ihr ein Foto, circa aufgenommen 1909. Und er war ein Polarforscher. Das war seine große Leidenschaft. Er hat mehrere Expeditionen unternommen, um die Antarktis zu erkunden. Und bei seiner dritten Expedition, die Endurance-Expedition, hat er sich vorgenommen, die Antarktis als erster komplett zu überqueren, also diesen Kontinent. Gesagt, getan, er sammelt eine Mannschaft, er macht sich auf den Weg. Und wie es so kommt bei so einer sehr gefährlichen Expedition, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Gegenwind. Das Schiff wird vom Packeis irgendwann auf dieser Tour eingeschlossen. Das Schiff steckt fest im Eis und die Mannschaft versucht es frei zu bekommen. Sie arbeiten daran, aber sie schaffen es nicht. Das Schiff zerbricht hier. Das war im November 1915. Da sieht man noch so die letzten Überreste des Schiffes, wie es vom Eis zerdrückt worden ist und dann auch gesunken ist. Sie waren jetzt, die ganze Mannschaft von Shackleton war jetzt monatelang auf Eis in eisiger Kälte unterwegs. Sie hatten noch 3 kleine Boote, die Bedingungen extrem lebensbedrohlich, Hungersturm, Eisdrift, also die Eisschollen, die dort unterwegs sind. Jede Bewegung ist riskant. Ich lese euch mal so einen kleinen Auszug vor aus Wikipedia, wo das genau beschrieben ist und nachzulesen ist. Etwa 2 Monate lang kampierte die Mannschaft auf einer großen Eisscholle in der Hoffnung, durch die Eisdrift zur rund 400 Kilometer entfernten Paulet-Insel zu gelangen. Nachdem mehrere Versuche, die Insel zu Fuß zu erreichen, gescheitert waren, ließ Shackleton im Vertrauen darauf, dass die Eisdrift sie zu sicherem Land bringen würde, auf einer anderen Eisscholle ein weiteres Quartier errichten. Am 17. März 1916 waren sie auf 97 Kilometer Nähe an die Paulet-Insel herangekommen, doch sie konnten sie aufgrund unüberwindbarer Eismassen nicht erreichen. Am 9. April brach ihre Eisscholle auseinander. Shackleton entschied daraufhin, in den 3 mitgeführten Rettungsbooten das nächstgelegene Land anzusteuern. Einmal mehr beeindruckte er dabei durch seine Selbstlosigkeit. Er überließ Frank Hurley seine Handschuhe, nachdem dessen eigene bei der Bootsfahrt verloren gegangen waren. Als Konsequenz erlitt Shackleton Erfrierungen an seinen Fingern. Nach 5 qualvollen Tagen erreichten die 28 völlig erschöpften Männer schließlich Elephant Island. Dies war das erste Mal nach 497 Tagen auf See und Meereis, nachdem sie wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Das ist dann so ein Bild auf Elephant Island, wo die meisten der Teilnehmer drauf sind. Das Wunder in dieser Geschichte ist, dass alle 28 Expeditionsteilnehmer diese Reise überlebt haben, dieses Abenteuer überlebt haben. Und zu verdanken haben sie es einem weisen Navigator, diesem Ernest Shackleton, der einfach kluge Entscheidungen getroffen hat, der selbstlos geleitet hat und auch seine Handschuhe verschenkt hat und der ja auf Kurs geblieben ist, trotz dieser widrigen Umstände. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Ja, auch in unserem Leben gibt es diese widrigen Umstände, gibt es Situationen, wo wir entscheiden müssen, worauf setzen wir, worauf vertrauen wir, woran machen wir uns fest. Und so ähnlich ging es damals auch schon dem jungen Titus. Das war ein Mitarbeiter von Paulus, an den der Titusbrief gerichtet ist. Der Titusbrief gehört zu den sogenannten Pastoralbriefen, zusammen mit den zwei Briefen an Timotheus. Und er richtet sich anders als andere Briefe von Paulus nicht an eine ganze Gemeinde, so wie Korinther oder Kolosser oder die anderen Briefe, sondern eben an konkrete Mitarbeiter. Timotheus oder eben jetzt Titus. Das waren junge Mitarbeiter von Paulus, die er mit einem besonderen Auftrag ausgerüstet hat. Und darum geht es in diesem Brief. Es geht darum, dass Paulus Titus zurückgelassen hat auf der Insel Kreta. Und er hat gesagt, dort sind junge Gemeinden entstanden durch die Missionsarbeit. Menschen sind zum Glauben gekommen, aber sie sind noch nicht gefestigt. Sie stehen einfach noch in vielen Schwierigkeiten. Sie stehen auch in einer widrigen Umwelt, also nicht so in eisiger Kälte, aber die Umwelt ist schwierig. Es sind soziale Herausforderungen da. Es sind, es ist eine ganz andere Kultur, die dort da ist, die dem Glauben teilweise entgegensteht. Es sind Widerstände da. Die Gemeinden sind unter Druck. Es gibt falsche Lehren, die aufkommen, wo Menschen irgendwas erzählen über Gott und über Jesus. Und das muss alles irgendwo im Blick behalten werden. Und es muss ausgerichtet werden. Und das ist der Auftrag an Titus. Er soll dort für Ordnung sorgen. Er soll das, sagt Paulus später im Predigtext, zu Ende bringen, was sie angefangen haben. Also Gemeinde ist nie fertig, Gemeinde ist nie am Ende, aber gerade dort am Anfang ist noch ganz vieles offen. Es fehlen die Strukturen und Titus wird jetzt damit beauftragt. Und in dem Sinne ist auch der Titusbrief für uns ein sehr wertvoller Brief, weil er uns zeigt, worauf es ankommt in solchen Zeiten des Gegenwindes, in Zeiten der Bedrängnis. Und das werden wir ja in dieser Serie entdecken und heute ganz besonders in der ersten Hälfte des ersten Kapitels wollen wir jetzt schauen, was Gott uns an Werkzeugen auch an die Hand gibt, um auf Kurs zu bleiben in Zeiten, wo es vielleicht nicht so einfach ist. Lasst uns den Predigttext doch mal lesen. Wenn ihr eure eigenen Bibeln dabei habt, schlagt sie gerne auf in Titus 1. Ansonsten könnt ihr vorne mit mir hier die Neues Leben-Übersetzung mitverfolgen. Ich lese uns die ersten 9 Verse des Briefes. Dieser Brief stammt von Paulus, einem Diener Gottes. Ich bin ein Apostel von Jesus Christus, dazu berufen, die von Gott Auserwählten in ihrem Glauben zu unterstützen und die Wahrheit zu verbreiten, die zum Glauben führt. Grundlage dafür ist die Hoffnung auf ewiges Leben, das Gott schon vor dem Anfang der Welt zugesagt hat. Und er kann nicht lügen. Nun hat er diese Botschaft durch die Verkündigung offenbart, denn die Zeit war dafür reif. Mir wurde diese Verkündigung durch den Auftrag Gottes, unseres Erlösers, anvertraut. Dieser Brief richtet sich an Titus, der durch den Glauben wie mein eigenes Kind ist. Ich wünsche dir Gnade und Frieden von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Erlöser. Ich habe dich auf der Insel Kreta zurückgelassen, damit du unsere Arbeit dort zu Ende bringst und in den Städten Älteste ernennst, wie ich es dir aufgetragen habe. Ein Ältester soll wegen seiner vorbildlichen Lebensführung allgemein geschätzt sein. Er soll seiner Frau treu sein und seine Kinder sollen gläubig sein und nicht als wild oder rebellisch gelten. Ein Ältester soll ein tadelloses Leben führen, denn er ist ein Hausverwalter Gottes. Er darf nicht überheblich oder jähzornig sein und weder ein Trinker noch ein gewalttätiger oder geldgieriger Mensch. Er soll Gastfreundschaft üben und alles Gute lieben, besonnen und gerecht sein. Sein Leben soll Gott gefallen und maßvoll sein. Er soll an dem Wort der Botschaft festhalten, das vertrauenswürdig ist. Denn nur dann wird er auch imstande sein, andere durch die rechte Lehre zu ermutigen und denen, die sich ihr gegenüber ablehnend verhalten, zu zeigen, dass sie im Unrecht sind. Ja, ein spannender Text. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch nie den Titusbrief als Ganzes gepredigt. Das ist auch eine spannende Premiere, wo wir jetzt einsteigen werden in diese Serie. Und in diesem ersten Abschnitt, da erkenne ich für mich persönlich drei Dinge, die Paulus Titus an die Hand gibt, wie wir auf Kurs bleiben können, wenn es darum geht, in einer widrigen Umfeld ja, dem Glauben treu zu bleiben. Es ist das erste, der erste Gedanke ist, dass wir daran denken sollen, dass Gott den Kurs bestimmt. Das zweite ist, dass wir uns auf sein Wort gründen. Und das dritte ist, dass wir den Kurs navigieren durch eine vorbildliche Leitung. Lass uns zunächst den ersten Gedanken mal anschauen. Gott bestimmt den Kurs. Ich möchte nur den ersten Vers mal hier unter die Lupe nehmen, den Paulus hier an Titus schreibt. Er stellt sich vor, am Anfang dieses Briefes, als in dieser Übersetzung eben hieß es Diener Gottes. Ja, da steht das griechische Wort doulos dahinter, was Sklave bedeutet oder auch Knecht. Und es zeigt gleich schon an, dass Paulus nicht bei sich beginnt, sondern er stellt sein ganzes Leben unter den Auftrag Gottes. Und Diener, Sklave oder Knecht, wie auch immer man das jetzt übersetzen möchte, kann auf der einen Seite natürlich ein Besitzverhältnis anzeigen. Es gab damals auch den Brauch des Leibeigenen, ne? Wenn sich jemand verschuldet hat sehr hoch, dann konnte er quasi in den Dienst eines anderen Menschen treten und sagen, ich bin jetzt dein Doulos, dein Knecht, ich gehöre jetzt dir, bis ich dir diese Schuld abgetragen habe. Vielleicht hat Paulus so ein bisschen daran gedacht, er hat viel ja, auf dem Kerbholz, hat viel verkehrt gemacht in seinem Leben, hat sich dann aber zu Christus bekannt, zu ihm hingewandt, bekehrt und hat gesagt, so jetzt gehöre ich dir, ich will jetzt das dir zur Verfügung stehen. Ich bin jetzt dein Sklave, dein Knecht. Auf der anderen Seite ist der Begriff Knecht Gottes auch ein sehr spannender Begriff aus dem Alten Testament. Und es ist ja immer wieder so, Bibel erklärt sich durch Bibel. Die Schrift legt sich durch die Schrift aus. Schauen wir im Alten Testament an, wer dort Knecht Gottes genannt wird, dann ist das sind das große, besondere Persönlichkeiten wie Mose oder der Prophet Elia oder das Volk insgesamt oder auch die Voraussagen auf Jesus. Das heißt, Paulus setzt sich auch mit diesem Begriff in eine ganz bewusste Tradition. Dass er sagt, ich stehe in einer Reihe von beauftragten Menschen, von beauftragten, befähigten Menschen, die Gottes Wort weitergeben sollen. Er nennt sich dann auch als zweites Apostel, Jesu Christi. Ein Apostel ist ein Abgesandter mit klarer Autorität, mit klarem Auftrag. So ähnlich wie wir unsere Missionare quasi aussenden. Wir senden sie in ein anderes Land und sagen, ihr habt einen Auftrag, dort diese Arbeit zu tun. So ähnlich ist dieser Begriff des Apostels. Paulus sagt, ich habe eine Sendung, ich habe einen Auftrag. Ich stehe für den auferstandenen Jesus Christus. Mit diesen zwei Sachen sagt er zu Beginn ganz klar, das, was ich mache, meine Sendung ist nicht selbst gemacht, habe ich mir nicht selber überlegt, sondern es ist ein Auftrag. Ich habe einen Auftrag und damit beginnt hier der Kurs. Nicht indem Paulus sich fragt, was will ich eigentlich im Leben erreichen, was stelle ich mir Schönes vor für mein Leben und ich überlege mir dann, dass ich das mache, wäre vielleicht nett, ein paar Gemeinden zu gründen. Nein, er sagt sich, Gott, was hast du für mein Leben? Was ist dein Kurs für mein Leben? Was ist dein Auftrag an mich? Und dann versucht er, diesen Auftrag umzusetzen. Denke daran, dass Gott den Kurs deines Lebens bestimmt, nicht du selbst. Und diesen Kurs beschreibt Paulus jetzt für sich in diesem ersten Vers total spannend, wie ich finde. Er nennt eigentlich nur zwei Dinge, wo er sagt, das ist mein Auftrag. Das erste ist, er sagt, ich will den Glauben der Auserwählten Gottes unterstützen. Gott hat mich beauftragt, Jesus hat mich beauftragt, den Glauben von glaubenden Menschen zu unterstützen. Da ist etwas Glaube und ich unterstütze es. Ich frage mich, wie kann es weitergehen? Da ist viel Glaube, ich frage mich, was ist der nächste Schritt? Da ist nur ganz, ganz wenig Glaube, ich frage mich, wie kann ich dafür sorgen, dass das mehr wird? Das ist das, was er machen möchte. Und das Zweite, was er sagt, ist dann, und die Wahrheit verbreiten, die zum Glauben führt. Er will, dass noch mehr Menschen beginnen zu glauben. Deshalb will er erzählen von dem, was Jesus getan hat, damit Menschen das hören, damit Menschen darauf reagieren können, das annehmen können oder dass es an ihrem Leben arbeiten kann. Das ist seine Absicht, den Glauben zu unterstützen, wo er schon da ist, und neuen Glauben zu fördern, damit er überhaupt erst entsteht. Eigentlich sehr, sehr simpel, sehr einfach, diese Kursbestimmung. Das ist seine Ausrichtung, von seiner Berufung herkommend. Und ich finde das sehr, sehr hilfreich, auch für uns als Gemeinde, wenn wir uns fragen, was machen wir alles, warum machen wir dieses, warum machen wir jenes. Wir könnten uns einfach hier anlehnen und sagen, der Kurs ist von Gott bestimmt. Und wir wollen den Glauben unterstützen, der da ist, dafür sorgen, dass er weiter wachsen kann, dass er aufblühen kann. Und wir wollen neuen Glauben ermöglichen, weil wir die Botschaft von Jesus erzählen und weitergeben. Und mehr müssen wir nicht machen. Daran können wir alles messen, was wir machen. Dient es dazu, dass vorhandener Glaube wachsen kann? Oder dient es dazu, dass Menschen die Botschaft hören, damit sie anfangen können zu glauben? Das ist der Kurs, ihr Lieben. Der Kurs bestimmt von Gott für uns und unsere Gemeinde. Alles, was wir tun, an diesen Dingen, an diesem Evangelium ausrichten. Damit hat Paulus im ersten Vers schon gezeigt, worauf es ankommt. Und für uns kann das in der Anwendung bedeuten, dass wir uns daran orientieren und sagen, hey, das ist auch der Kurs für uns. Das ist auch ein Kurs, an den wir uns orientieren möchten in allem, was wir tun. Egal wie der Wind steht, es gibt ein altes Seefahrersprichwort, das sagt, es ist nicht der Wind, der bestimmt, wohin das Schiff fährt, sondern wie man die Segel setzt. Nun, ich muss gestehen, ich bin kein Segler. Ich war noch nie auf einem Segelboot oder sowas. Vielleicht irgendwann mal, aber dann ist es mir nicht mehr bewusst. Aber irgendwie hat es damit zu tun, wie man die Segel setzt. Ne? Die können ja, glaube ich, selbst gegen den Wind irgendwie fahren oder irgendwie zumindest sehr schräg und keine Ahnung. Die nehmen dann, Stefan, Nick, danke. Also ich erzähle nicht kompletten Blödsinn. Es kommt drauf an, wie man die Segel setzt. Und deshalb... Lasst uns überlegen, so wie Shackleton das mit seiner Mannschaft getan hat. Er war ja auch nicht gerade unterwegs, aber der hat in den widrigen Umständen, da geht eine Eisscholle in die Richtung, okay, dann gehen wir darauf und so weiter. Er hat seinen Weg gefunden, weil er eine klare Orientierung, einen klaren Kurs hatte, wenn auch der Weg nicht gerade war. So können wir unseren Kurs von Gott bestimmen lassen. Egal wie der Wind weht, wir gehen weiter und wir suchen unseren Weg. Auch in einer Welt, wo vielleicht alles relativ erscheint, wo Skeptizismus da ist, wo alles relativ geworden ist, wenn Anfeindungen da sind, wir gehen diesen Weg, weil Gott diesen Weg bestimmt. Der zweite Gedanke, aus den Versen 2 und 3 herauskommend, gründe dich auf Gottes zuverlässiges Wort. Wenn du in deinem Leben diesem Kurs folgen willst, dann hast du nur eine Chance, diesem Kurs treu zu bleiben, indem du dich ganz fest auf das Wort Gottes gründest. Paulus schreibt dann nämlich in Vers 2, die Grundlage dafür, für seine Verkündigung, ist die Hoffnung auf ewiges Leben, das Gott schon vor Anfang der Welt zugesagt hat. Gott hat es zugesagt. Es ist etwas, was nicht von uns kommt, sondern auf Gott zurückgeht, auf seine Zusage. Das ist das Wichtige. Wenn wir auf uns schauen, auf unseren Willen, dann werden wir merken, der Wille wird nicht ausreichen. Wenn wir nur auf unsere Gefühle schauen, dann merken wir, die Gefühle sind trügerisch. Sie können uns mal in die Richtung führen oder mal in die Richtung. Das, was zuverlässig ist, ist, was Gott zugesagt hat. Und darauf wollen wir setzen. Die Hoffnung ist unsere Grundlage. Hoffnung im biblischen Sinne ist aber nicht eine vage Möglichkeit nach dem Motto, ich hoffe, dass es heute nicht regnet und dass die Sonne weiterhin schön scheint oder ich hoffe, dass es irgendwie klappt. Hoffnung ist wirklich diese feste Erwartung, die sich auf Gottes Zusage gründet. Gott hat etwas gesagt und deshalb hoffe ich. Und deshalb halte ich an dieser Hoffnung fest, auch in ganz schwierigen Umständen. Diese Hoffnung richtet unseren Blick über unser Leben hinaus. Und das ist so, so wertvoll, dass wir wissen dürfen, wir leben nicht nur für heute. Wir leben in der Erwartung eines kommenden Lebens mit Christus. Das ist unsere Hoffnung. für die Gemeinde in Kreta damals, wie auch für uns heute und wie für alle Christen aller Zeiten, ein fester Anker. Wenn wir diese Hoffnung verlieren, dann verlieren wir den Halt in unserem Leben. Interessant finde ich, dass Paulus dann in diesem Text einen kurzen Nachsatz noch macht, nämlich, dass Gott nicht lügen kann. Das ist schon interessant in diesem Vers. Er sagt, Gott, also die Hoffnung haben wir auf ewiges Leben. Gott hat es uns zugesagt. Und übrigens, nur damit ihr es wisst, Gott kann nicht lügen. Also ich denke manchmal so vielleicht so ein bisschen überflüssig, weil das sollte klar sein, wenn Gott was sagt, dass er nicht lügt. Für die Kreter war das wahrscheinlich wichtig, denn in Kreta war irgendwie die Wahrheitsverzerrung, die Lüge, sprichwörtlich geworden. Nächste Woche werden wir dann im nächsten Abschnitt zu dem Text kommen. Ein paar Verse weiter steht, dass die Kreter immer Lügner sind. Also es hört sich jetzt sehr krass an, das ist, würde man ja auch so nicht einfach so sagen dürfen. Aber Paulus nutzte das damals, er zitierte nämlich einen Kreter, der das scheinbar irgendwo mal gesagt hat. Die Kreter sind alle Lügner. So, da war irgendein Problem mit der Wahrheit. Das war damals wirklich etwas, was in Kreta scheinbar da sprichwörtlich geworden ist. Und so hat Paulus das als Gegensatz genommen. Auf diesem Hintergrund, dass die Lüge wirklich ein Problem war für die Kreter, sagt er, und damit ihr Bescheid wisst, Gott ist ganz anders. Gott kann nicht lügen. Auf sein Wort ist Verlass. Auf ihn könnt ihr bauen. Das, glaube ich, finde ich auch für mich sehr wertvoll zu verstehen, dass es da diesen Unterschied gibt, dass Gott eben anders ist als wir Menschen. Dass es eben bei Gott nicht auf unsere eigene Standfestigkeit drauf ankommt, sondern auf das, was er gesagt hat. Und hat er was gesagt, dann führt er das auch aus. Dann kommt das nicht in letzter Instanz auf mich an. Selbst wenn wir Fehler machen, dann ist Gott noch lange nicht am Ende. Und das finde ich entlastend. Das nimmt auch einen falschen Druck von uns, wenn wir manchmal denken, die Last der Welt liegt auf unseren Schultern. Nein, Gott hat etwas zugesagt und er wird dafür sorgen, dass es passiert. Lass diesen falschen Druck auch von deinen Schultern nehmen, indem du diesen Gott anschaust, auf ihn blickst, auf das, was er gesagt hat. Paulus konkretisiert das für sich und sagt dann auch, dass ihm diese Verkündigung durch den Auftrag unseres Erlösers anvertraut ist. Nochmal so ein bisschen, der erste Gedanke taucht hier auf. Paulus versteht seinen Dienst nicht als seine eigene Initiative, nicht er hat sich das überlegt, sondern er weiß, Gott hat mir das anvertraut und jetzt will ich es auch ausführen. Er gründet sich eben auf dieses Wort Gottes. Lass uns das ein bisschen auf uns anwenden. Wie können wir uns auf das Wort Gottes gründen? Indem wir daran festhalten, in einer Welt voller wechselnder Wahrheiten. Was ist heute wahr, was ist morgen falsch? Was heute wahr ist, das kann morgen schon wieder falsch sein. Wir leben in einer Welt, die bestimmt ist von manchen Meinungsmachern, wo Menschen einfach sagen, so, das gilt heute und das ist. Und wir müssen uns daran erinnern, dass für uns das Wort Gottes die verlässliche Grundlage ist, unser Fundament unseres Lebens. Wir müssen uns daran erinnern, dass nicht unsere Leistung, nicht das, was wir tun, unser Fundament ist. Nicht unsere Tradition, nicht das, was schon immer so gewesen ist, aber auch nicht das, was heute ganz anders ist, der Zeitgeist, sondern Gottes Verheißung, seine Offenbarung, das, was er uns mitteilt in seinem Wort, das ist unser Fundament. Und wenn wir den Kurs unseres Lebens halten wollen, heißt das, lasst uns daran messen, immer wieder. Passt das? Sind wir da richtig unterwegs? Nur dann bleiben wir auf der richtigen Route. Wenn wir auf der richtigen Route unterwegs sind, Gott hat das Ziel vorgegeben, hat den Kurs bestimmt und wir sind gegründet in seinem Wort, wir versuchen den Weg zu halten, aber wer sorgt dann dafür, dass die Gemeinde als Ganzes wirklich dann auch auf diesem Weg bleibt? Paulus zeigt hier in diesem Text, das geschieht durch Menschen, die Verantwortung übernehmen. Menschen, die sich quasi in die erste Reihe stellen lassen, Menschen, die Orientierung geben. Und das ist der Hauptteil in diesem Abschnitt. Und ich habe den überschrieben mit den Worten: Navigiere den Kurs durch vorbildliche Leitung. Denn ich glaube, es geht natürlich in erster Linie in diesem Text um Älteste, um die quasi, die von der Gemeinde in die erste Reihe gestellt werden. Aber es geht im Prinzip darüber hinaus, dass wir alle an irgendeiner Stelle irgendwo Einfluss haben. In der Schule, in der Familie, bei unseren Kindern, bei unseren Freunden, auf der Arbeit. Wir alle haben irgendwo einen Einfluss. Wir haben auch in der Gemeinde mehrere Leitungspositionen, nicht nur den des Pastors oder Gemeindeleitung, sondern es gibt so viele Bereiche, wo wir leiten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Prinzipien, die hier beschrieben werden, auch weiterdenken auf die generelle Leitung unseres Lebens und da, wo wir Einfluss haben. Paulus sagt ihm ja in Vers 5, ich habe dich zurückgelassen, dass du unsere Arbeit vollendest. Jetzt soll Titus Strukturen schaffen, die sinnvoll sind, und zu diesen Strukturen gehört es, dass er Älteste einsetzen soll, dass es eine gewisse Ordnung gibt einfach in der Gemeinde. Manche wehren sich gegen Ordnung, sie sagen, wir brauchen doch keine Ordnung in dem Sinne, wir sollten nicht zu viel vorgeben, wir wollen nicht, dass da irgendeiner bestimmt ist, der jetzt ein Leiter ist von einem Kreis oder so, aber die Bibel macht deutlich, ganz ohne Ordnung geht es nicht, ganz ohne Leitung geht es nicht. Also spätestens in einer kleinen Gruppe kann es noch funktionieren, wenn eine Gemeinde immer größer wird. Dieses Prinzip sehen wir in der Apostelgeschichte. Es wird größer, die Gemeinde wächst und wächst und wächst und es braucht immer neue Strukturen und Verbesserungen, damit Gemeinde sich entwickeln kann und wachsen kann. Von daher, Ordnung ist nicht der Feind von der Frucht des Geistes, sondern es ist eigentlich so die Folge auch, dass es geordnet wird. Zu viele Regeln natürlich können auch lähmen, aber ohne Klarheit, ohne Verantwortlichkeit, da geht es einfach nicht. Und deshalb gibt es hier diese Anweisung an Titus, dass Älteste eingesetzt werden sollen. Um Kurs zu halten, braucht es nämlich Menschen, die Verantwortung übernehmen. So wie Ernest Shackleton Verantwortung für seine Mannschaft hatte und gesagt hat, so, diese Eisscholle bricht auseinander, wir machen unser Camp jetzt auf der anderen Eisscholle und ich glaube, dass diese Eisscholle in die richtige Richtung driftet. Manchmal braucht es eben diese Entscheidungen auch und die muss jemand treffen. Hier werden ein paar Qualifikationen genannt. Ich werde nicht auf alles jetzt eingehen können aufgrund der Zeit, aber so ein paar Dinge noch mal kurz zusammenfassen. Das, was hier oft herausgehoben wird, genau, das hatte ich eben schon gesagt, es geht über Älteste hinaus, und das, was hier in Vers 6 genannt wird, die Untadeligkeit. Leitende sollen untadelig sein. Das wird oft verwechselt mit Fehlerlosigkeit. Nach dem Motto, da darf kein einziger Fehler da sein, sonst ist das Ganze nicht glaubwürdig. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, dass Älteste untadelig in dem Sinne fehlerlos sein sollen, sondern bei dem Begriff Untadeligkeit geht es darum, dass das Leben in keinem Widerspruch zu dem stehen darf, was gelebt wird, also zu dem, was gesagt wird. Das ist der Punkt. Es muss glaubwürdig sein. Die Bibel sagt uns, wir sind alle Sünder. Da sind Älteste nicht ausgenommen. Wir sind alle Sünder, außer Jesus war sündlos. Aber von einem Menschen zu erwarten, dass er sündlos ist, ist Utopie, ist frommer Blödsinn. Und deswegen geht es um Glaubwürdigkeit. Es geht darum, wie geht man auch mal mit Fehlern um? Und gibt es da einen krassen, konkreten Widerspruch? Das wäre keine Untadeligkeit, wenn die Glaubwürdigkeit verloren geht. Deswegen ist es ein bisschen komplizierter. Es geht nicht um Perfektion, es geht um Glaubwürdigkeit in unserer Leitung. Paulus führt die Familie als Prüfstein ein. Er spricht vom Familienleben, dass die Kinder... Es wurde in der Übersetzung mit gläubig übersetzt. Das Wort kann aber auch einfach treu bedeuten und bedeutet, dass man einfach im Familienleben wird sichtbar, ob jemand mit Verantwortung umgehen kann oder nicht. Und das, was im kleinen, im privaten Bereich sichtbar wird, das gibt einen Anhaltspunkt dafür, ob man das auch im größeren Rahmen schaffen kann. Deshalb macht Paulus die Familie zum Prüfstein. Wer seine eigene Familie mit Verantwortung, mit Fürsorge leiten kann, wer sie gut versorgen kann, der wird auch die größere Gemeinde wahrscheinlich oder hoffentlich gut versorgen können. Aber im Umkehrschluss, wenn du das im kleinen Rahmen schon nicht hinbekommst, dann wirst du es im großen Rahmen erst recht nicht schaffen. Und deswegen wird die Familie hier als Prüfstein eingebaut. Einfach so, das ist das biblische Prinzip, was sich im Kleinen bewährt. Wenn ich im Kleinen Verantwortung habe und mich da bewähre, dann wird mir Größeres anvertraut. Das sagt Jesus ja auch, wer sich bewährt, dem wird dann mehr anvertraut. Deswegen wird die Familie hier als Prüfstein eingeführt. Was angeführt wird, ist ganz mit vielen Versen der Charakter natürlich. Denn der Charakter ist entscheidend. Leiter sind Haushalter Gottes. Sie verwalten, was Gott gehört. Wenn ein Ältester sagt, das ist meine Gemeinde und das ist so läuft, das stimmt nicht. Das ist nicht deine Gemeinde, es ist Gottes Gemeinde und du bist ein Haushalter von dem, was Gott dir anvertraut hat. Und deshalb ist der Charakter entscheidend. Da zeigt sich ganz, ganz viel. Sie dürfen nicht eigensinnig sein, nicht den eigenen Gedanken nur folgen. Also ich sehe das so und deswegen machen wir es so. Nein. Frag, was Gott will. Nicht jähzornig sein, nicht aufbrausend, gewalttätig oder geldgierig. Charakterfragen zerstören Leitung schneller als jede Schwäche in der Begabung. Und das ist das, was mir mal jemand gesagt hat, das ist mir so hängen geblieben. Jemand hat zu mir mal gesagt, Charakter schlägt Begabung. Das ist wie beim Schach, ne? Was schlägt jetzt was? Also der Charakter ist wichtiger als Begabung. Du kannst manchmal einen Menschen haben, der noch so begabt ist, aber wenn der Charakter nicht passt, dann wird es nur Schwierigkeiten geben. Und deswegen sollte man in erster Linie, und das ist das, was Paulus Titus hier an die Hand gibt, er sagt ihm, das und das und das sind die Charakterpunkte, darauf musst du achten. Wenn das nicht passt, dann lass besser die Finger davon. Wenn da noch jemand ist, der noch so begabt ist, aber der Charakter dem entgegensteht, besser nicht. Natürlich ist die Begabung auch wichtig, die schenkt Gott auch und es ist oft ein Zusammenspiel von Charakter und Begabung, aber Paulus sagt in erster Linie, der Charakter ist wichtig. Und er nennt dann auch positive Tugenden, Gastfreundschaft, die Liebe zum Guten, Besonnenheit, dass man erstmal über Sachen nachdenkt und nicht zu schnell handelt. Gerechtigkeit, Hingabe, Selbstbeherrschung. Und spannend ist ja, wenn man diese Liste durchgeht, wenn jetzt nicht die Überschrift drüber stehen würde mit den Ältesten und so weiter, dann würde man doch sagen, das sind ganz normale christliche Tugenden. Das sollen wir doch alle irgendwo umsetzen. Die Gastfreundschaft, die Liebe zum Guten, die Besonnenheit, Gerechtigkeit, die Hingabe, Selbstbeherrschung, das sind ganz normale christliche Tugenden. Und da merken wir, Leitung ist keine Superkraft. Es ist nicht, sind nicht die Marvel-Helden, so gerne ich sie auch habe, die leiten in der Gemeinde, sondern das sind ganz normale christliche Werte, christliche Tugenden, die Vorbildcharakter haben. Und es geht darum, dass wir wissen, das, was wir tun, das prägt ein gewisses Vorbild. Der Punkt, der auch noch wichtig ist, hier ist das Festhalten am zuverlässigen Wort Gottes. Nämlich neben diesen Charakterfragen, da brauchen Menschen in Verantwortung auch theologische Standfestigkeit. Die können nicht heute das eine denken, morgen das andere und immer so hin und her geworfen werden. Das heißt nicht, dass man sich nicht auch weiterentwickeln darf. Das muss man auch. Man soll sich weiterentwickeln und weiterdenken. Aber nicht wie ein Fähnchen im Wind. Man braucht eine Standfestigkeit und dafür muss man am Wort Gottes festhalten, damit die Gemeinde ermutigt wird und damit auch zugleich Irrlehre abgewehrt werden kann, wenn eine falsche Lehre aufkommt. Leitung bedeutet also, wenn ich das zusammenfasse, Fürsorge an vielen Stellen, die sehr wichtig ist, aber manchmal auch klare Abgrenzung. Manchmal muss man auch sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Und so, das ist unsere Auffassung und dafür stehen wir. Was nehmen wir aus diesem dritten Punkt mit für uns? Ich habe es schon versucht zu sagen, Leitung ist in Gottes Augen niemals eine Machtposition. Es geht niemals um mich und meine Gemeinde, sondern es geht darum, dass mir etwas anvertraut ist, was ich verwalten darf. Es geht um Glaubwürdigkeit, es geht um Charakter, es geht um geistliche Verantwortung und Standfestigkeit. Paulus denkt hier in erster Linie an Älteste, weil er sagt, Titus, die Gemeinden, die brauchen jetzt Strukturen, aber Leitung geht auch darüber hinaus, über Älteste. Es geht darum, dass wir alle uns irgendwo in einem Einflussbereich wiederfinden, in der Familie, im Beruf, in der Gemeinde, im Freundeskreis, und überall prägen wir durch das, was wir sind, durch das, was wir tun, durch unser Vorbild. Von daher können wir uns alle an diesem Text orientieren in irgendeiner Weise. Wir haben heute dieses erste Kapitel uns angeschaut und in diesem ersten Teil dieser Predigtserie sehen wir, Paulus gibt der jungen Gemeinde eine Orientierung, wie sie in einer schwierigen Umgebung Standfestigkeit gewinnen können, wie sie eben den Kurs halten können, trotz Gegenwind. Und das können wir auch mitnehmen für unser Leben, dass wir wissen, Gott bestimmt unseren Kurs durch seine Berufung, durch das, was er uns gegeben hat, was er uns anvertraut durch sein Evangelium. Damit bestimmt er den Kurs für uns. Wir dürfen mitnehmen, dass wir uns auf sein Wort gründen. Und die Frage an uns ist, sind wir bereit dazu, dass wir wirklich das unsere Grundlage lassen in allen Bereichen unseres Lebens und uns darauf immer wieder berufen? Dann haben wir eine Hoffnung, die uns wirklich trägt. Und das Dritte ist, da wo wir sind, sind wir ja in einem Einflussbereich. Wir haben Einfluss, egal ob wir leiten oder ob wir noch nicht leiten. Es geht uns alle etwas an, diese christlichen Tugenden auch. Den einen mehr, den anderen weniger vielleicht. Aber die Ermutigung ist, lasst uns daran orientieren, lasst uns diesen Kurs einschlagen, lasst uns daran festhalten und uns bemühen, auf Kurs zu bleiben und ja, uns darum bemühen, diese Leitung so zu üben, wie wir das bei Shackleton gesehen haben. In dieser Situation übernimmt er Verantwortung und Gemeinde steht und fällt mit Leuten, die Verantwortung übernehmen. Und da geht es nicht nur um Gemeindeälteste, es geht um Gruppenleiter, es geht um Verantwortungsbereichsleiter, es geht um ganz simpel Leiter, die in der Küche da sind und sagen, wir übernehmen Verantwortung für den Bereich und wir sorgen dafür, dass es läuft. Wir brauchen an so vielen Stellen Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und da sind wir alle gefragt, uns in diese Verantwortung zu stellen. Lass uns beten und dann, wenn wir ein Lied singen, lass uns gerne aufstehen und auch für das nächste Lied, das wir mitsingen können, gerne stehen bleiben. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns zu suchen, um uns zu erlösen, um uns eine ganz klare Kursbestimmung zu geben für unseren Alltag. Danke dafür, dass wir glauben dürfen, dass du das für uns getan hast. Und da, wo wir es noch nicht glauben, Herr, da bete ich, dass du die Herzen öffnest und diesen Glauben schenkst und dass du uns als Gemeinde hilfst, ja, Glauben zu ermöglichen, da wo er noch nicht da ist, und auch Glauben zu stärken durch all das, was wir tun, durch diese vielen Arbeitsbereiche, die wir haben, durch die vielen Angebote, die stattfinden Woche für Woche und an den unterschiedlichsten Tagen und Orten. Danke dafür, dass du uns siehst und weißt, was wir nötig haben. Stärke du uns auf diesem Weg. Amen.